Ein Berufsdiener.
Ein Berufsdiener.
Giovanni.
Giovanni.
Ein Kaufmann.
Ein Kaufmann.
Übersetzung. Geld wird so sehr geliebt, dass man es sich als süßer als Honig vorstellt. Wer ist also imstande, das Verlangen, Geld zu horten, aufzugeben, insbesondere im Haushälterleben? Diebe, Berufsdiener, Soldaten und Kaufleute versuchen, zu Geld zu kommen, indem sie sogar ihr vielgeliebtes Leben aufs Spiel setzen. Erläuterung. In diesem Vers wird angedeutet, dass manche Menschen das Geld mehr lieben als ihr Leben. Mitunter kommt es vor, dass Diebe unter Lebensgefahr in das Haus eines reichen Mannes eindringen, um Geld zu stehlen. Weil sie fremdes Eigentum widerrechtlich betreten, kann es sein, dass sie erschossen oder von Wachhunden angefallen werden, was sie jedoch nicht vom Einbruch abhält. Warum setzen sie ihr Leben aufs Spiel? Nun muss ich mal gerade ganz kurz fragen. Gestern, als du so intensiv im Auto geredet hast, yesterday when you talked so intensely in the car, you were speaking in German, so can you understand or can't you?
I can understand, but not everything.
Not everything. Oh. It is a small room. Ja, in dem kleinen Zimmer. Oder? Schon schwer genug, sich im Kali-Yuga zu konzentrieren. Und dann noch eine zweite Stimme. Wie geht es? Seid ihr konzentrationsfähig heute? Krishna-Chandra? Ja? Du kannst ja leise in das Ohr deines Gegenübers, als würdest du den Mantra, den geheimen Mantra hineingeben. So machen wir das. Also warum jetzt? Warum setzen sie ihr Leben aufs Spiel? Das ist hier die Frage. Nur um ein wenig Geld zu bekommen, ist die Antwort. Ähnlich verhält es sich auch mit den Berufssoldaten, die von der Armee angeworben werden. Diese Leute erklären sich bereit, in den Dienst der Armee zu treten und gehen dabei das Risiko ein, nur um des Geldes willen auf dem Schlachtfeld zu sterben. Auch die Kaufleute setzen ihr Leben aufs Spiel, wenn sie mit Schiffen von einem Land zum anderen fahren oder wenn sie im Meer nach Perlen oder wertvollen Edelsteinen tauchen. In Japan gibt es Taucher, das ist jetzt hier nicht der Erläuterung, die auf sogenannten Perlenfarben tauchen. Das ist eigentlich gut bezahlter Job. Die tauchen also immer wieder. Und weil sie immer auf und ab tauchen, kommt etwa zunächst einmal, so wenn sie 30 Jahre alt sind, ihr Gleichgewichtsgefühl, in Schwierigkeiten und dann haben die eine sehr kurze Lebenserwartung, höchstens 35 Jahre. Aber um des lieben Geldes willen tauchen sie weiter. Es ist also praktisch erwiesen und jeder wird es zugeben, dass Geld süßer ist als Honig. Für Geld riskieren manche Leute alles und das trifft besonders auf reiche Leute zu, die zu sehr am Haushälterleben hängen. Früher wurden die Mitglieder der höheren Kasten, die Brahmanas, Kshatriyas und Vaishyas, das heißt alle außer den Shudras, in der Gurukul durch das Praktizieren von Brahmacharya und mystischem Yoga für ein Leben der Entsagung und der Sinnesbeherrschung geschult. Wenn die Ausbildung abgeschlossen war, durften sie Haushälter werden. Und die Folge dieser Verfahrensweise war, dass zahlreiche große Könige und Herrscher das Haushälterleben aufgegeben haben. Obwohl sie über die Maßen reich waren und über Königreiche herrschten, waren sie in der Lage, all ihren Besitztümern zu entsagen. Denn in ihrer Kindheit waren sie als Brahmacharyas geschult worden. Prahlad Maharajas Empfehlung ist deshalb sehr zweckmäßig. Komara acharet pragyo dharman bhagavataniha dulabham manusham janma tad apyadruvamahtadam. Wer genügend Intelligenz besitzt, sollte den menschlichen Körper vom Beginn des Lebens an, das heißt vom zarten Kindesalter an, dazu verwenden, den Tätigkeiten des hingebungsvollen Dienstes nachzugehen. Er sollte alle anderen Beschäftigungen aufgeben. Der menschliche Körper wird äußerst selten erlangt. Und obwohl er wie andere Körper zeitweilig ist, ist er doch bedeutungsvoll. Denn als Mensch kann man hingebungsvollen Dienst ausführen. Schon ein klein wenig aufrichtig ausgeführter hingebungsvoller Dienst kann einem alle Vollkommenheit verleihen. Die menschliche Gesellschaft sollte diesen Rat beherzigen. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nitti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paskatyati Shatadine Jaya Devi Krishna Chaitanya Gauri Chanda Jaya Vedora Shri Adi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Übersetzung. Geld wird so sehr geliebt, dass man es sich als süßer als Honig vorstellt. Wer ist also imstande, das Verlangen, Geld zu horten, aufzugeben? Insbesondere im Haushälterleben. Diebe, Berufsdiener und Kaufleute versuchen zu Geld zu kommen, indem sie sogar ihr viel geliebtes Leben aufs Spiel setzen. Im Srimad Bhagavatam wird für unser Jahrhundert ja typische Geldjagd ein interessantes Beispiel gegeben. Und zwar das Beispiel von einem vermodernden Stamm, der sich in einem Sumpf befindet. Ein Stamm, der im Sumpf modert, entwickelt das chemische Element Phosphor und gibt deswegen in der Dunkelheit oder Dämmerung ein interessantes Leuchten von sich, was also genauso aussieht oder sehr stark erinnert an das Leuchten von Gold. Also ich habe noch nie Goldleuchten gesehen in solchen Mengen, aber ich habe einen phosphorisierenden oder so weiter phosphorisierten Baumstamm einmal gesehen. In der Kindheit lebten wir vielleicht 5 Kilometer entfernt von einem Moor und abends war es dann oft so, dass man auf einem Spaziergang im Moor verschiedene Regionen ausfindig machte und einmal, so kann ich mich erinnern, sah ich diesen phosphorisierenden oder phosphorisierten Baumstamm und fühlte mich sehr angezogen. Es ist nämlich ein durchaus mystisches, ja ein versprechender Eindruck, ungefähr so wie das Singen wohl einer Nymphe. Ungefähr so. Es hat etwas schaurig Schönes an sich. Und ich wollte unbedingt sehen, was das ist. Ich musste ungefähr 12 oder 13 Jahre alt gewesen sein und ging also in die Richtung und kam dann natürlich vom Weg ab. Plötzlich war ich im Sumpf, da, wo mich mein Opa gewarnt hatte, das war eingetreten. Und mit jedem Schritt, den man ging, in der Hoffnung, bald rauszukommen und jetzt endlich das erstrebte Destination zu erreichen, ging ich natürlich tiefer rein und verschlampte mich mehr oder verstrickte mich mehr. So, dies ist das Beispiel, was im Bhagavatam gegeben wird für für Geld oder Gold, die man nachsetzt. Viele Menschen setzen ihr Leben sogar aufs Spiel, um in die Nähe des erwünschten Gelderfolges zu gelangen. Sie leben immer in der Hoffnung, dass sie schon bald Zufriedenheit erreichen, wenn sie nur noch ein bisschen mehr Geld haben, mit dem sie sich dann endlich die verschiedenen Objekte der Sinnbefriedigung leisten können. Genauso wie ein Mensch, der tiefer und tiefer in einen Sumpf hineingerät, bekommt. Genauso gehen diese Goldjäger immer tiefer in die materielle Verstrickung hinein, nehmen zum Teil Kredite auf sich, um noch mit dem, was sie sich für das Kredit, den Kredit leisten können, noch eine weitere ihrem Ziel noch näher zu kommen und sitzt letztendlich wie jemand, der im Sumpf ist, setzt sein Leben aufs Spiel. Manchmal kommt diese, wir mögen sagen, wir sind nicht mehr materialistisch interessiert, wir sind jetzt am spirituellen Leben interessiert, doch manchmal kommen wir unvermeidbar durch unsere eigenen Wünsche oder dadurch, dass wir unsere Situation festigen müssen, in eine ähnliche Situation oder in eine Versuchung, dieser Situation nachzugeben. Und sind auch im Krishna-Bewusstsein Menschen bekannt, die für das Geld, was sie verdienen wollen, sogar fast ihr vielgeliebtes spirituelles Leben aufs Spiel setzen. Das kann sich ergeben. Die materielle Natur ist sehr veränderlich. Zum Beispiel jetzt in unserer Predigerpartei. Wir haben, oh, das ist sehr aufmerksam, danke. Eine taufrische Blume gelandet. Das ist bestimmt. Oh ja. Noch besser. Eine taufrische Mahagelande von Srila Prabhupada am frühen Morgen. Das ist ein glücksverheißender Beginn. Also, das kann geschehen. Man kann plötzlich in eine Situation geraten, wie wir auf unserer Predigergruppe, wo wir jetzt ein klappriges Vehikel haben, was also jedes Mal also immer beängstigende Töne von sich gibt. Und jetzt müssen wir sehen, dass wir genügend Lakshmi kriegen, um uns ein einigermaßen stabiles und sicheres zu besorgen. Das ist, jetzt muss man nur aufpassen, dass man nicht, auch wenn die Situation sich ergibt im Leben, dass man Lakshmi braucht. Vielleicht sind welche von euch da, die in ein Apartment ziehen möchten, also die gezwungen sind umzuziehen, oder andere sind da, die wollen unbedingt ein Buch drucken und brauchen dafür Geld. Wenn man sich dann intensiv mit dem Geld beschäftigt, kann es vorkommen, dass es diesen The Phosphor Baumstamm-Analogie plötzlich sich entwickelt daraus, dass man dem Geld nachgeht und nicht und dieses mystische Ziehen in seinem Geiste verspürt, was einen immer mehr und immer mehr verstrickt letztendlich mit den Umständen, die man eingeht, um dieses Geld dann zu bekommen. Da muss ein Mensch sehr vorsichtig sein, dass er nicht sein spirituelles Leben aufs Ziel setzt, aufs Spiel setzt, das heißt viel von diesen Wünschen entwickelt, mit im Umgang mit dem Geld sehr verunreinigt wird in seiner Intelligenz, im Umgang mit den Leuten, die sehr am Gelde angehaftet sind, ebenfalls sich verunreinigt und so schließlich kein Rasa, kein Wohlgeschmack mehr am spirituellen Leben empfinden kann. Da muss man aufpassen. Das ist nicht, dass es nur eine Warnung ist, hier im Bhagavatam für diejenigen, die wir lange schon im Staub unseres Schnellstaates in Richtung Krishna zurückgelassen haben. Das ist nicht so, dass wir erhaben sind über diese Prinzipien. Überhaupt das ganze Phänomen materiellen Strebens ist gekennzeichnet darin, dass wir eine Erwartung verspüren im Augenblick des Strebens, die uns blind macht. Zum Beispiel, ein anderes Beispiel, es gibt nicht nur die Geldjagd in dieser Welt, es gibt auch die Partnerschaftsjagd in dieser Welt, die auch sehr häufig vertreten ist. Ein Mann bemüht sich lange, lange Zeit, sehr intensiv, um die Gunst einer Frau und vielleicht umgekehrt die Frau um die Gunst eines Mannes, in der Hoffnung, dass in der idealen Verbindung alle Probleme gelöst werden und man schließlich sogar im zivilisierten sexuellen, wie man sich das nennt, was man da macht, ein Glück erfährt. Das ist eine sehr, sehr fest verwurzelte Hoffnung in der, im Herzen der bedingten Seele. Es ist jedoch so, dass hier nur in dem Streben darum die Versprechung von Glück da ist. Es ist nur eine Versprechung, es ist eine Hoffnung, die wir haben und wir denken, die muss ja in Erfüllung gehen. Ich möchte euch heute einmal entführen in ein historisches Bild. Romeo und Julia haben sich also nicht umgebracht, sondern haben sich doch gekriegt. Folgendes war: die verschwisterten oder die verfehlten Familien von jeweils Romeo und Julia haben sich irgendwann mal toll gefunden, weil sie ein gutes Geschäft machen konnten, und so konnten dann die beiden endlich heiraten. Wir besuchen sie 30 Jahre nach ihrer Hochzeit. Romeo ist inzwischen nicht mehr so verwegen in seinem Ausdrucke. Er sieht ganz normal und bieder aus, wie so ein Römer, der zu viel getrunken hat und zu viel Sinnbefriedigung gehabt hat. Sie konnten sich absolut nicht kontrollieren und haben deswegen 6 süße Kinder gekriegt, die aber Vanashankaras geworden sind, weil es alles nicht so vedisch zuging bei der Zeugung. Die kakehlen immer herum und keiner, und sie folgen nicht den Eltern. Das ist, was meistens passiert mit Vanashankaras. Romeo, so hat Julia herausgefunden, war so lustvoll, dass er 2-mal fremdgegangen ist. Und Julia, so hat Romeo wieder rausgefunden. Julia ist sehr selbstsüchtig. Sie kommt von einem aristokratischen Hintergrund. Ihr wisst, habt ihr Shakespeare gelesen? Da ist das alles genau aufgezeichnet. Sie kommt von einem aristokratischen Hintergrund und hat es nie gelernt, sich selber mal zurückzunehmen. Immer muss sie und ihr Dickkopf erfüllt werden. Nur das Allerschlimmste jedoch sind nicht die Kinder, die nicht folgen. Nicht dieser Vertrauensbruch, der da entstand, weil Romeo fremdgegangen ist. Nicht, dass Julia angefangen hat, immer so, dass sie so selbstsüchtig ist. Das Schlimmste ist, dass Romeo eines Nachts von einem fürchterlichen Sound geweckt wurde. Julia schnarcht. Intensiv. Und heavy. Er hatte alles versucht, bis Schafskraut unter die Fußsohlen legen, das soll helfen, nebenbei gesagt. Aber nichts und gar nichts hatte genützt. Am nächsten Morgen hatte er sie höflich darauf angesprochen, aber sie hatte behauptet, er hätte geschnarcht. Was Romeo sich nicht vorstellen kann. So, anyways, wir wollen das jetzt nicht weiter spinnen. Ich finde das einfach ein sehr realistisches Bild, was eintritt in einer materiellen Kombination. So viel Hoffnung war drin, dass Romeo und Julia sich umgebracht haben, in der Hoffnung, dass sie ewig zusammen sind nach dem Tode. Liebe ist ewig, das war das Prinzip. Doch Schauen wir uns das mal an. Liebe ist nur eine Hoffnung in der materiellen Welt. Eine deplatzierte Hoffnung, solange wir sie nicht auf Krishna richten. All diese deplatzierten Hoffnungen, ob es nun wie in diesem Text die Geldjagd ist, durch die wir hoffen, unseren Glück zu erlangen, ob es die Partnerschaftsjacht ist, da erfährt man nur den Kribbel sozusagen, den Zauber, im Streben, nicht im Erlangen. Im Erlangen in dieser Welt ist der Frost situiert. Im Streben die Hoffnung. Das ist jetzt ein bisschen modern ausgedrückt, was in einem Text drin steht, in einem vedischen Text. Gut, wir wollen das jetzt, das aber nur so diesen Punkt verlassen kurz und uns einem anderen Punkt zuwenden, der sich aber sehr schön hier anschließt, nämlich dort, wo wir gestern aufhörten. Wir sprachen davon gestern, dass in unserem Herzen wir selber residieren als die ewige Seele, dass aber auch die höchste Seele, nämlich Krishna, direkt in unserem Herzen existiert. Wenn wir uns darüber nachdenken, dann ist ja Krishna-Bewusstsein sehr, sehr nahe. Nämlich Krishna ist in unserem Herzen. Ishvara Sarva Bhutanam Hridaya Panchuna Tishtate heißt es, ich weile im Herzen eines jeden und lenke die Wege aller Lebewesen. Das ist Krishna. Es gibt eine mittelalterliche Mönchsgruppe, die keiner Kirche offiziell angeschlossen sind, die sogenannten Stasen in Russland, die wunderschöne Gedichte über diesen Zusammenhang verfasst haben, dass sie nämlich im Fluge der Bienen, dem Suchen des Kalbes nach der Mutter sehen können, dass da eine Direktion stattfindet, dass die Überseele Gott im Herzen alle Wesen lenkt. Ein sehr schöner Text, wenn man ihn hört, muss man an die Gita und diesen Ishvara Sarva Bhutanam denken. Und der Herr ist der Herr im Herzen. Er existiert jedoch dort auf einer anderen Dimension, einer spirituellen Dimension, die man unbedingt erlangen muss, die für uns zunächst einmal ein bisschen fremd ist. Ich möchte hier an ein Beispiel erinnern, was Raja Vidya Prabhu einmal gab in einem Sommerferienlager, was ich sehr, sehr gut fand und nicht wieder vergessen habe. Und zwar, stellt euch mal vor, es gibt Menschen, die nur zwei Dimensionen kennen. Nämlich, jetzt wollte ich mal sehen, ob ich das hier. Diese Dimension und diese Dimension. Wie würde man sagen? Dazu Länge und Breite vielleicht. Länge und Breite. Die dritte wäre also dann Höhe. Wir würden solch einen Menschen, die Höhe kennt er nicht. Er weiß nicht, was hoch bedeutet, was oben ist. Für den existiert nur so eine Wirklichkeit, wie sie zum Beispiel hier auf dem Notizbuch stattfindet. Ich will euch mal eine ganz besonders schöne Wirklichkeit zeigen. Hier, Govardhan. Da ist er. Das ist nicht möglich für uns, obwohl die Illusion ist, in den Berg hineinzufahren mit dem Finger. Wir können wirklich nur so eine Richtung und so eine Richtung angeben. Um Höhe zu haben, müsste das Bild so wie so ein Kinderbuch, das man aufklappt, wupp, und plötzlich ist eine Ritterburg da herauskommen. Könnt ihr es verstehen? Das ist der Unterschied zwischen dem Kinderbuch Ritterburg, das wäre noch die dritte, das wären drei Dimensionen, und dem Foto einer Ritterburg. So können wir das bei Govardhan existiert in einer vierten Dimension, auch wenn es auf dem Bild ist. Das ist ein schlechtes Beispiel. Das ist noch was ganz Spirituelles, dieses Foto. So. Anyways, so haben wir es irgendwie hier jetzt schön und einfach und griffig und so unterhaltend. So, stellt euch bitte jetzt einmal vor, solch ein Mensch oder Wesen, sagen wir mal, ein Mensch existiert schon in der Dimension, würde die Adresse bekommen von einem Haus. Und auf dem Falkplan diese Adresse finden. Falkplan ist ein Städteplan. Und käme dorthin. Er geht rein und findet nicht das, was in der Adresse angegeben ist. Wieso nicht? Weil die Adresse oder die Wohnung sich im zweiten Stockwerk befindet. Er kann aber nur nicht mal direkt auf dem Boden, also in der Breite und in der Länge existieren und sich bewegen, und hat nicht die Möglichkeit, nach oben zu gehen zum zweiten Stockwerk. Können die das verstehen? Oder ist es zu hirnrissig? Ja, Nico? Es ist ja nur ein, wir können es schlecht vorstellen, weil wir immer in den drei Dimensionen existieren. Schon seit unserer Zeugung operieren wir in diesen Dimensionen. So ist es auch für jemanden, der, sagen wir mal, in den drei Dimensionen des materiellen Lebens existiert. Er kann sich nicht diese spirituelle Dimension vorstellen, in der die Überseele im spirituellen Herzen existiert und sie somit auch genauso wenig erlangen, wie eben der Mensch, der Zweidimensionale, nennen wir ihn einfach mal der Zweidimensionale, der nicht die Adresse Hochlandstraße 10 im fünften Stockwerk oder zweiten Stockwerk verstehen kann. Nicht? Ich glaube, das ist ein bisschen kompliziert für dich, aber das macht nichts, das kommt mit in die Art. So, auf diese Weise kann man also ein gutes Beispiel aus unserem Begriffsvermögen geben, welches die Schwierigkeit illustriert, für Menschen, die auf der materiellen Ebene sind, die spirituelle Ebene oder Dimension zu verstehen. Wie ist es für uns also möglich, von der materiellen Ebene in unserem Herzen als Seele auf die spirituelle Ebene in unserem Herzen, die direkt da existiert, zu kommen? Nicht der Mann mit seinen Falkplan, also der Mann ist tatsächlich in der Hochwaldstätte oder Hochlandstädterstraße Nummer 10 gelandet. Aber er kommt nicht, das ist nicht möglich für ihn, die Adresse zu finden. So, wie können wir die spirituelle Adresse Krishnas in unserem Herzen aufsuchen? Das ist doch die Frage, um die es geht. Das ist doch das Thema unseres Lebens. So, es gibt hierzu eben ein paar wundervolle Informationen, die ich euch heute Morgen nicht mehr vorenthalten kann. Der Vorgang des Krishna-Bewusstseins besteht darin, unser Herz zu spiritualisieren. Das ist ein Vorgang, den wir mit großer Intensität und großer Aufmerksamkeit nachgehen müssen, um erfolgreich darin zu sein. Es wird ein Beispiel von Prabhupada gegeben, das Beispiel von Eisen. Wenn man das Eisen lange genug in Feuer hineinhält, so wird das Eisen nach und nach ebenfalls feurige Eigenschaften entwickeln. Man braucht es nur zu nehmen und in einen trockenen Strohhaufen zu werfen und sieht, das Eisen ist tatsächlich, hat das Feuer integriert, ist feurig, es entfacht den Haufen an. So, unser spirituelles unser spirituelles Leben oder der Vorgang, uns zu spiritualisieren, ist genauso, als würde aus dem ich will jetzt nicht Eisen nehmen, sondern Holz, ein Feuer kommen, und dieses Feuer würde schließlich das materielle Herz auslöschen, sodass wir im spirituellen Herzen sind. Das Feuer was durch den spirituellen Vorgang in unserem materiellen Herzen oder in unserem Herzen entfacht wird und die materielle Grundlage unseres Daseins auslöscht. Das ist jetzt wichtig, Tony. Da sei bitte für einen Augenblick mit uns. Du kannst danach, ich kann dir dann sagen, wenn du wieder einschlafen kannst, wo es nicht so wichtig ist. Dieses spirituelle Feuer besteht also, was wir entfachen müssen in unserem Leben, besteht aus zwei Dingen. Das ist Loslösung und Wissen. Durch den Vorgang des spirituellen Lebens, mit anderen Worten, soll dieses Feuer in uns entstehen, in unserem Herzen, was uns purifiziert, nämlich Loslösung von materiellen Dingen und auch spirituelles Wissen. Und dadurch, dass dieses Feuer brennt in unserem sozusagen Herzen, das noch materiell ist am Anfang, wird es ausgelöscht, das materielle Herz, und das spirituelle Herz bleibt übrig. So einfach ist das. Wie Feuer, welches aus Holz kommt, erklärt Frau Bart, so löscht die Loslösung und das Wissen im spirituellen Leben das materielle Herz aus, sodass wir in die spirituelle Dimension, sozusagen in den zweiten Stock kommen und durch den Herrn treffen. So, dieses Feuer. Nun möchte ich sagen, was genau geschieht in diesem ja sehr mystischen Beispiel, wo also das materielle Herz verbrannt wird. Ja. Was genau geschieht, ist, dass fünf materielle Bedeckungen da sind. Das Herz, wenn wir das Wort Herz hören, dann brauchen wir uns nicht unbedingt so ein rotes Herz, was man auf dem Wochenmarkt kaufen kann, aus Lebkuchen vorzustellen. Wir sollen uns auch nicht unbedingt das Herz, was uns durch die Biologie bekannt ist, vorstellen. Herz im spirituellen Terminal bedeutet sehr oft der Geist. Nicht? Das sind zwei miteinander identische Begriffe sehr oft. So, in unserem Geist haben wir fünf materielle Bedeckungen, die uns daran hindern, in die spirituelle Dimension vorzudringen. Und es sind diese fünf materielle Bedeckungen, die durch Wissen und Loslösung ausgelöscht werden. Es sind diese materiellen Bedeckungen, von denen gesprochen wird, wenn wir davon reden, dass unser materielles Herz verbrannt wird. Es ist also nicht, dass wir irgendwelche Brandwunden da in unserer Pumpe haben und so weiter. Die erste Bedeckung ist Unwissenheit. Wir sprachen darüber schon in einer Morgenvorlesung in den vergangenen Tagen. Die zweite Bedeckung ist materielle Anhaftung. Die dritte Bedeckung ist falscher Egoismus. Die vierte Bedeckung ist noch einmal, also ich lese so vor, wie Prabhupada sagt, Anhaftung an die materielle Welt. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur, von dem wir vor ein paar Tagen vorgelesen haben, sagt, also das ist mehr so Neid. Er konkretisiert das noch ein bisschen mehr. Ich sehe, das kommt jetzt auch bei Prabhupada vor. Die fünfte Bedeckung ist Neid und die Versunkenheit im materiellen Bewusstsein. Wollen wir es nochmal gerade so durchhören? Unwissenheit, materielle Anhaftung, falscher Egoismus, Anhaftung an die materielle Welt und schließlich Neid und das Versunkensein im materiellen Bewusstsein. Ich glaube, was wir alle in einem Wort daraus kristallisieren können, ist einfach materielles Bewusstsein, was man hat. Das ist mit dem materiellen Herzen gemeint, welches voll mit Anhaftung, mit Neid und mit Wünschen ist und so weiter. Das ist jetzt nicht ein neuer Punkt zu dem, was wir schon immer gehört haben. Es ist nur ein bisschen detaillierter. So, wenn man schließlich diese materiellen Bedeckung zu Asche verbrannt hat, dann ist es möglich, völlig fixiert zu sein im hingebungsvollen Dienste des Herrn. Solange diese fünf Bedeckungen noch immer unser Herz bedecken, ist es nicht möglich, im hingebungsvollen Dienst des Herrn fixiert zu sein. Und nur für jemanden, der ohne Unterbrechung im hingebungsvollen Dienst des Herrn beschäftigt ist, für ihn ist es möglich, auf die transzendentale Ebene zu kommen. Das wird erklärt in einem Schlucker im 14. Kapitel. Dort heißt es, wer sich unablässig im hingebungsvollen Dienst beschäftigt und dabei nicht zu Fall kommt, also die Stufe von Nishta wird angegeben, Stetigkeit, er transzendiert tatsächlich die materiellen Erscheinungsweisen, die von denen wir ja auch ausführlich hörten. Nicht? Und er kann dann in die transzendentale Dimension eingehen. Wir müssen es unbedingt schaffen, dass wir uns selber aus unserem materiellen Herzen rausnehmen und in unser spirituelles Herz hineingeben. Wir müssen diese Reise machen, diese innere Reise, die niemand sehen kann, außer unser spiritueller Meister und außer Krishna. Das heißt, es ist sehr schwierig, den Fortschritt eines Devotis festzustellen. Es ist fast unmöglich, weil dieser Fortschritt, was ja auch ein Wort, was im Deutschen eine Art Bewegung angibt, ja, diese Bewegung aus dem vom materiellen in das spirituelle Herz ist tatsächlich etwas, was nur eben für Guru und Krishna einsehbar ist. Wir können diesen Fortschritt jedoch machen oder diese Reise antreten, indem wir völlig Zuflucht suchen in den Unterweisungen einer Person, die diese Reise bereits gemacht hat oder auf dieser Reise schon sehr fortgeschritten ist, nämlich unserem oder einem spirituellen Meister. Wer dazu kommt, diese Reise in sich nachzuvollziehen, wird in dieser materiellen Welt leben, aber in der spirituellen Dimension leben. Die Schriften geben uns ein hochinteressantes Beispiel für diesen erstrebenswerten Menschen. Ich möchte euch nur vorher, damit auch ihr die Ansicht teilt, dass es erstrebenswert ist, ein bisschen in unser abendländisches Denken nochmal ein bisschen herumstochern. Da gibt es einen interessanten Philosophen, der heißt Kierkegaard. Ein wirklich interessanter Mensch, also das braucht man jetzt nicht unbedingt zu lesen. Wer sich interessiert, es gibt ein sehr, sehr nices Gespräch über Kierkegaard in dem Buch Spirituelle Dialektik. Da taucht das sehr schön auf und diejenigen, die sich fragen, warum zitiert er jetzt Kierkegaard, ist doch Bhagavata, wir wollen Shukadev Goswami hören. Das hat einen Grund. Prabhupada sagte einmal, dass das Gottesbewusstsein dieser Philosophen ihre Ernsthaftigkeit sei, zu Gott zu kommen. Their sincerity, that to become God conscious, that's their God consciousness. Versteht ihr? Nicht? Also, weil dieses Denken dieser Menschen jedoch so sehr unserem eigenen Denken verhaftet sind. Das sind Leute von nebenan sozusagen, aus der Nachbarschaft. Der kommt aus Kopenhagen, Kierkegaard. Also gerade next to Germany. Deswegen denke ich, ist es gut, da so ein bisschen anhand seiner Problematik und wie Prabhupada sie gelöst hat, diese Problematik in dem Gespräch, so ein bisschen zu verstehen, was wir zu tun haben. Kierkegaard hatte das ein großes Vertrauen in Gott. Aber er sah nicht die Möglichkeit, immer im Gottesbewusstsein verankert zu sein. Er hatte Schwierigkeit. Er war wie ein neuer Bhakta, der gerade dazugekommen ist. Der genauso diese Phasen von großem Vertrauen und Hoffnung erfährt in seinem Herzen, aber zum Teil dann auch sagt zu sich, ich schaff's doch nie. Nicht? Kennt ihr das vielleicht aus euren Bhakta-Tagen oder vielleicht aus euren gegenwärtigen Tagen im Krishna-Bewusstsein? Es gibt diese Sache. Und für Kierkegaard war es so, dass er gerne, dass er als Lösung dieses Problems, dass er mal im materiellen Bewusstsein, also war, also der war schwer zum Beispiel verliebt in eine Minderjährige, das war, war problematisch, nicht? Für ihn ergab sich die Frage, wie komme ich bloß ins Gottesbewusstsein, in das Vertraute. Genauso wie wir heute diskutieren, wie kommen wir aus dem materiellen Herzen ins spirituelle Herz. Wie Prabhupada sagt, das Lebewesen, was zentriert im Herzen ist, also was im Mittelpunkt des Herzens existiert, das muss weggenommen werden aus diesem materiellen Herzen und ins spirituelle Herz kommen, um befreit zu werden. Ha, wie ich, so für Kierkegaard, er sagte, es gibt nur eine Möglichkeit. Es muss in einem Sprung geschehen. A leap of faith, ein Glaubenssprung. Ich muss mich jetzt da einfach so reinwerfen. Ha? Aber er hat es nie geschafft. Er blieb immer mit dieser tragischen Liebschaft verstrickt, die nie Erfüllung bekam. Es war letztlich verklemmt, der Kierkegaard. Der war immer eingeschlossen in seiner Wohnung da in Kopenhagen und hat geschrieben. Und geschrieben, das war seine Ekstase anscheinend. Aber er war doch sehr ernsthaft und Prabhupada wertschätzte das, was aus ihm herauskam. Ich habe einmal beim Predigen, ich habe zu jemandem gepredigt, der dann Kierkegaard studiert hat, und der hat mir gesagt, was der alles für Ideen hatte, die sehr ähnlich sind dem Krishna-bewussten Ideen. Er war sehr seriös auf seine Art und Weise. In einem späteren Buch schreibt Kierkegaard, weil er sah, er hatte nicht diese Kraft, diesen Sprung zu machen. In diesem Buch sprach er um den Ritter des Glaubens. Und er sagte, the Knight of Faith, Knight heißt Ritter, nicht Nacht, also Knight, sondern so ein Knight irgendwie, ich weiß jetzt nicht genau, wie man das ausspricht im Englischen, aber. Und er sagte, wenn ich solch einen finden würde, würde ich eine Reise zu Fuß zu ihm unternehmen. Also nicht auf hohem Ross, nicht mal mit dem Auto, nicht mit dem Fahrrad. Ich würde eine Reise zu Fuß unternehmen und meine Zufriedenheit wäre es, zu den Füßen eines solchen Ritters zu sitzen und zuzuhören. Nur zuzuhören. So würde ich den Rest meiner Tage verbringen. Einfach die Krishna-Katha zu hören. So, hier, also mir fiel das nur so ein, wo ich gerade hierüber versuchte, ein Beispiel zu finden oder eine Illustration, die den Punkt klarer macht. Das also, dies eine Sache ist, die schon im menschlichen Denken existiert, die wir auch ruhig nachvollziehen können und nicht so einfach im oberflächlichen Hören hier rein und da raus passieren lassen sollten, sondern ein bisschen tiefer in unser eigenes Leben einsinken lassen dürfen. Diese Situation, in der wir uns befinden, und diese Herausforderung, die für uns auch besteht, aus dem materiellen Bewusstsein ins Spirituelle zu gehen. Nicht? Dazu brauchen wir letztendlich Hilfe. So ist die Bhagavad-Philosophie, das war auch Prabhupads Ratschlag an Kierkegaard. Ja, er braucht einen spirituellen Meister, der Kierkegaard. Das war also klar für Prabhupada. an den er sich halten kann, den er um Inspiration und um Verständnis bitten kann, so, weil das ist nötig. Wenn wir einfach hören von unserem spirituellen Meister, entwickelt sich Wissen und Loslösung. Und jeder, der hier sitzt, hat bereits die Erfahrung gemacht. Kennt ihr das so kurz vor der Frage, soll ich ein Devoti werden oder nicht? Kennt ihr das, wenn man da so drin steckt und wenn es da alles rund geht, nicht? Kann sich jeder noch erinnern? Wir haben sogar welche, die vielleicht von diesen Gedanken doch manchmal etwas mitkriegen. Der taucht manchmal auf. Da geht es ja wirklich, da ist die materielle Seite, die materiellen Hoffnungen, die brothers and sisters of material enjoyment, die Brüder und Schwestern des materiellen Genusses. Und da ist dann dieses ganze Wissen, was man hört und was Sinn ergibt, was logisch ist und was, für das man auch was fühlt im Herzen. Es ist ja nicht so, dass es nur eine rein intellektuelle Übung darstellt, das Krishna-Bewusstsein. Was zu getan werden muss in dieser Situation ist, man muss einfach mehr hören. Vergisst alles. Gibt's ja auch. 400.000 und 1 Spezien. Ich bin zu dieser, das ist eine Spekulation, es gibt doch 400.000, nicht? Aber vielleicht denken wir so. Ich kann hören und nochmal hören und nochmal hören und kein Effekt. In diesem Zusammenhang möchte ich euch gerne eine Geschichte von einem Schüler von Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur erzählen. Dieser Schüler hatte eine sehr schwere Darmerkrankung, sodass alles, was er zu sich nahm, sofort, also er konnte es nicht halten in seinem Körper, er verlor es sofort. Für Monate währte diese Krankheit an, bis er schließlich in Lebensgefahr kam. So bei dieser Art von Krankheit ist Ghee das Allerschlimmste. Wenn man nur den Geruch von Ghee wahrnimmt, man hat so einen schweren Durchfall, also es ist so ein Flandotto, also so einen schweren Durchfall, eine schwere Ruhe, das war das Wort, was wir suchten. Man hat eine so schwere Ruheerkrankung, dann ist Ghee das Allerschlechteste. Das agitiert das alles und dann geht es also im Turbogang durch. So ging also dieser Brahmachari wurde dann zu einem Arzt getragen und machte sich schon darauf gefasst zu hören, dass er also keine Lebenserwartung mehr hat. Doch der Arzt sagte, ach, das kriegen wir schon hin. Das war so der 50. Arzt. Das kriegen wir schon hin. Ja, wirklich? Ja, er muss jetzt unbedingt viel Ghee zu sich nehmen. Ghee in Kartoffeln, Ghee in Auberginen, also umgekehrt Auberginen in Ghee und Kartoffeln in Ghee. Ungefähr so wie es in einer typischen Hare Krishna Küche praktiziert wird. Nicht? Das muss also so viel wie möglich Ghee aufnehmen durch die verschiedene Zubereitungen. Alle sagten, der wird getötet, der kann das mit seinem so stark geschwächten Organismus überhaupt nicht mehr aushalten. Nein, nein, sagte der Doktor. Es geht jetzt darum, die Magenschleimhäute, die völlig strapaziert sind, und auch die Darmwände, die auch völlig belastet sind, da muss ein Layer drauf, eine kleine Schicht von Fett, damit das mal wieder, das ist jetzt wie rissiges Pergament. Ja, es muss jetzt wieder ein bisschen geölt werden, geölt werden. Und dann wird er schon sehen, dann wird er dazu kommen, es zu halten. Die Speise zu halten. Und das wurde dann verabreicht, diese Kost. Also, und der Arme, der musste also vielleicht 10 cm vor der Toilette essen. Ich glaube, alles, um noch schnell dahin zu kommen. Es ist also katastrophal, was passiert mit Ghee in dieser Situation. Aber die Medizin funktionierte. Es wurde geölt erstmal und dann blieb eine kleine Schicht kleben in der Magenwände. Und dann wurde natürlich diese Medizin abgesetzt und eine andere verabreicht. So ist es auch bei uns. Wir sind schwer krank, wir haben ein Problem. Wir bewusstseinsmäßig Ruhe erkranken. Ha? Wir können das spirituelle Thema nicht halten. Wie oft denken wir an Krishna? Schon allein, wenn wir Spezien anfangen zu chanten, denken wir dann über Krishna? Macht mal den Versuch, bei einer Runde, tut mal festhalten, wie oft ihr an Krishna denkt.
ja, dessen Name hier erwähnt wird. Es ist ja also ziemlich naheliegend, an Krishna zu denken, eigentlich. Oder wie oft ihr, ja, jetzt muss ich noch das Feld bestellen und noch die Kleider waschen heute, sonst bin ich zu sehr Maschdami, nicht mit einem sauren Dhoti ausgerüstet, nicht? Und was wohl es heute zum Frühstück gibt, oder wie hat er das gemeint? Was er da gestern gesagt hat, also dieser Bhakta hat er etwa das so gemeint. Und also, okay. Wisst ihr, was ich meine? Ja, das ist ein großes Problem. Das ist nicht von der Hand zu weisen so leicht. Aber indem man die Medizin weiternimmt, werden wir dazu kommen, dass wir ohne weiteres wie soll ich mich ausdrücken, das halten können, Krishna-Bewusstsein halten können, dass es nicht immer wieder verloren geht, wie dieser bei diesem Ruhrerkrankten, der die Aubergine und das schöne Gemüse immer wieder verliert. Der Devotee, der in dieser Weise lebt, der also Loslösung und Wissen entwickelt von der Welt, er wird verglichen mit einer Kokosnuss. Eine Kokosnuss, die trocken ist, existiert in ihrer Schale, und wenn man es hält ans Ohr, gibt es ein gewisses Rollen, was man hört. Die existiert in der Schale, aber losgelöst davon. Kann sogar, der einzige Ausdruck, der es treffend schildert, ist, es klötert dann ein bisschen. Ich glaube, der Ausdruck gibt auch für Schweizer wieder, was da so vor sich geht. Ein selbsterklärendes Wort. So ist auch der Gottgeweihte wohl in einem materiellen Körper drin, aber er ist losgelöst von dem materiellen Körper. Er ist losgelöst, das heißt ganz konkret, er ist losgelöst von materieller Unwissenheit, von materieller Anhaftung, von falschem Egoismus und so weiter und so fort. Da ist ein Gottgeweihter dann zu Hause auf dieser Bewusstseinsstufe, wo er mit Krishna dann von immer von Krishna zusammen ist und nicht von Krishna getrennt ist. Das ist das Ziel, was wir erreichen. Also, der Vorgang ist einfach. Er muss aber richtig praktiziert werden. Wenn du einen Vorgang hast und ihn nicht richtig praktizierst, kommst du nie ans Ziel. Sagen wir einmal, man möchte von dem Bahnhof in Pontru auf Zürich fahren, also nach Zürich fahren. Wenn man dann sagt, ein Zugschaffner, hier ist ein Gleis, Bahnsteig 2. Gleis 2. So, wenn du denn kommst, du hast dann das richtige Gleis, aber du wirfst dich einfach auf die Schienen oder legst dich dahin zum Rasten und sagst, jetzt komme ich schon auf Zürich, das wird nicht funktionieren. Auch ein einfacher Reisevorgang muss reden. Man muss da in sein richtiges Abteil reingehen und sich da kann man sich dann häuslich niederlassen und dann kommt man hin. Nicht so ist es auch mit dem Hören. Es ist der Vorgang, der uns langsam ermöglicht, Krishna-Bewusstsein zu halten. Wir müssen hören. Mit Aufmerksamkeit muss man den spirituellen Themen annehmen. Diese Aufmerksamkeit kann nur bei jemandem geschehen, dessen Geist nicht mehr so unruhig ist, immer so agitiert ist von den niederen Erscheinungsweisen. Und der Geist kann nur ruhig werden, wenn man sündfrei lebt. Deswegen muss man viel regulierende Prinzipien einhalten in seinem Leben. Also aufmerksam zu hören für uns als Devotee bedeutet, einfach tief in das Thema reinzugehen, sich zu konzentrieren und zu studieren, und dann hat man einen ganz anderen Zugang dazu. Es ging mir persönlich zum Beispiel ein bisschen so, als ich diese Vorlesungsreihe über das Shikshastakam vorbereitete, die 8 Gebete von Chaitanya Mahaprabhu. Wir haben, glaube ich, im letzten Ferienlager war das Seminarsthema, letzten oder vorletzten, ich weiß nicht mehr so genau. Da ging man rein und da war man denn da studierte man diese Themen einfach. Und als man das so studierte, sah man eine Fülle von Wissen, an dem man einfach unachtsam vorbeigegangen war und war sehr erhoben durch dieses Wissen und konnte es dann auch halten. So müssen wir alle täglich das transzendentale Wissen studieren. Wenn wir nicht täglich lesen, dann kommen wir sozusagen ein bisschen aus der Übung. Dann ist die dann ist das unterbrochen, wie bei diesem Ruhrkranken. Wenn der nicht täglich das Gie jetzt nimmt, dann gibt es nicht diesen Genesungsprozess. Ich glaube, viele Devotees wissen, wenn sie das Lesen unterbrechen, vielleicht für 3 Tage oder 4 Tage oder 2 Tage oder 1 Tag. Man kommt, wenn man dann wieder liest, dann kann man wieder nichts halten. Dann ist das gleiche Problem da. Der Bewusstseinsotto ist eingetreten. Nicht? Also brauche ich es ja nicht sozusagen. Die Bewusstseinsruhe ist dann da. Nicht? Man nimmt es, aber man kann es einfach nicht halten. Es berührt einen nicht. Es dringt nicht in einen ein. Kennt ihr das? Nun habe ich diesen gleichen Absatz schon das 2. Mal gelesen und habe keine Idee, was drin steht. Es ist ein Problem. Versteht ihr? Das ist fast, grenzt ja an Analphabetismus oder wie das heißt. Also es ist ja gar nicht richtig und gar nicht gut. Wieder täglich hören, mindestens 1 Stunde, so haben wir von unseren spirituellen Autoritäten immer wieder gehört. Tun nicht mal einen Schatten davon. Dann kann diese Problematik gelöst werden. Wenn wir so eine jämmerliche Amöbenkrankheit mitschleppen von Mayapur, also Ruhe, wenn wir eine Ruhe mitbringen, also das war mir letztens so auf der Rumänien-Tour, da war das total schlimm, also da war ich, ich kann mich so erinnern, das ist so schwächend, so eine richtige Ruhe, ihr habt es wahrscheinlich nie so gehabt, aber unser eins kriegt sie ja immer doppelt so dick, weil er so ein Sünder war. Nicht da. Ich weiß nicht. Schließlich war man nur noch ein Schatten. Also habe ich gesagt, jetzt mach ein Foto von mir und schick das zur Welthungerhilfe. Nicht, dann haben sie was Interessantes zu betrachten. Man mergelt so aus und man kann nichts trinken dann und man kann nichts essen, aber man ist hungrig und so weiter. Es ist eine fürchterliche Krankheit, diese Ruhe. Also ich kann es keinem wünschen. Nee, und dann wird man so besorgt, aber um sich. Also ich habe sogar das Predigen abbrechen müssen in wo war das? Bukarest. Da ging es einfach nicht mehr. Ein Tag vor dem Programm, wo 5000 Rumänen da waren. Also das war, jeder, der mich so ein bisschen kennt, weiß, dass also ich das niemals gehen lasse, solche Programme. Nicht mal kleine Programme kann ich gehen, weil ich so angehaftet bin daran. Aber das war so schlimm. Und ich war so besorgt, dass ich gesagt, jetzt muss ich in den zivilisierten Westen und mich vollpumpen lassen mit irgendwelcher Chemie oder irgendwas. Also ich verliere jeden Tag 1 Kilo, das geht nicht lange gut so. Bhakti Devi hatte da gekocht. Selbst ihr gutes Bhakti Devi kochen nützte nichts mehr. Selbst Grießbrei, was immer bei jeder Krankheit noch, wo man sich noch dran erfreuen kann, keine Chance, das zu halten. Nicht so? Da war man so besorgt. Aber das ist gar nicht das Problem, was wir haben. Das geht schon irgendwie weg. Das Problem ist, dass wir Krishna-Bewusstsein immer wieder verlieren. Das ist problematisch. Wir sollten uns Gedanken über diese Bewusstseinsruhe machen, die uns da erfasst hat. Ich verliere schon ganz den Hunger auf das Frühstück, wenn man sich so lange hier lässt. Jetzt wollen wir mal von dem Bild hier weg. Jetzt können wir gar keinen Prasada zu uns nehmen. Gut, Hare Krishna. Dankeschön für eure Aufmerksamkeit. Hat die hier irgendwelche Fragen zu diesem Thema?
Ja.
Die natürlich hat er.
Hingebungsvoller Dienst,
ja,
ist ja absolut. Also wenn jemand hingebungsvoller Dienst macht, zum Beispiel im Tempel Kartoffeln zählt oder im Garten etwas macht oder irgendetwas im Tempel.
Ja.
Und er macht es einfach so, halt, wie man eine Arbeit verrichtet, mal das ein bisschen denken, mal das ein bisschen, man ist so vielleicht nicht so ganz bei der Sache. Und hingebungsvoller Dienst, wenn man wirklich konzentriert sich dabei denkt, das ist jetzt für Krishna, das mache ich jetzt für David oder das mache ich jetzt für meinen spirituellen Meister, da gibt es da einen Unterschied, weil hingebungsvoller Dienst ist ja absolut.
Ja, das gibt es. Und ich hatte ein Gespräch, ein sehr nices Gespräch mit Vishwasma Prabhu geführt. Das, was du sagst, ist etwas, was wir sehr oft hören. Hingebungsvoller Dienst ist absolut und es steckt so in uns drin. Und es ist sicherlich auch richtig, also keine Angst, wir wollen ihn nicht von alten Gehörten wegnehmen. Ich suche jetzt gerade auf das Zitat. Ich werde euch jetzt ein bisschen schockieren müssen und will das gerne. Möchte es gerne auf der Grundlage natürlich von. Das ist jetzt etwas Wichtiges. Bhakti Yoga wird wie vorher beschrieben in vier Einteilungen unterteilt. Nämlich, es gibt drei Einteilungen in der materiellen Erscheinungsweisen der Natur, also Bhakti Yoga, welches von Unwissenheit, von Leidenschaft oder von Tugend beeinflusst ist. Und es gibt eine Einteilung in der Transzendenz, wir sagten dazu Vasudev oder die Vishuddha-Sattva-Ebene, die unberührt ist von den materiellen Erscheinungsweisen. Jetzt kommt der Satz. Hingebungsvoller Dienst, der mit den Erscheinungsweisen der materiellen Natur vermischt ist, ist ein Mittel fürs materielle Dasein. Während hingebungsvoller Dienst ohne Wunsch nach fruchtbringenden Ergebnissen und ohne den Versuch nach empirisches, philosophisches Wissen, also dass man das erlangen will, reines, transzendentales, hingebungsvolles Dienen ist. Also bei hingebungsvollen Dienst, welches du ausführst, aber dabei noch materielle Ziele verfolgt, fruchtbringende Wünsche, das ist ein Weg fürs materielle Dasein. Nicht? Das wird ja hier gesagt. So, man sieht es zum Beispiel, dass Devotees manchmal, die sehr jung sind im spirituellen Leben oder die schon lange dabei sind, aber noch immer jung geblieben sind, nicht, die sehr zornig sind, sehr neidisch sind, es gibt kaum davon welche, aber wenn es mal solche einen gibt, nicht, dann merkt man an dem Leben eines solchen Devotees, dass er noch nicht ein spirituelles Dasein so richtig führt. So unglücklich, oft gestört, alles ist immer problematisch und so weiter und so fort. Es ist noch nicht ihm geglückt, praktisch diese Reise zu machen aus dem materiellen ins spirituelle Bewusstsein. Das sieht man doch, oder? Das geht einem selber manchmal so, vielleicht. So. Also, ja, aber sagst du, ja, aber ich habe jetzt tausendmal gehört, das ist absolut. Was ist jetzt damit? War das alles verkehrt? Nein. Dieses hingebungsvolle Dien wirkt in jedem Fall. In jedem Fall. Auch das vermischte hingebungsvolle Dien wirken die Erscheinungsweisen, aber da wirken auch da wirkt auch das Krishna-Bewusstsein, was langsam gemehrt wird. Ich glaube, heute hast du mal ohne eine Morgenrast durchgemacht. Und das ist jetzt schon der erste Schritt auf dem Weg der Besserung, Toni. Das ist schon gut. Es wirkt schon. Da ist schon großer Nutzen da. Aber es dauert länger. Im Padma Purana wird zum Beispiel. Oh, da werden Geschichten erzählt. Eine, an die ich mich jetzt noch gerade so erinnern kann. Wie war das? Oh ja, da war einst ein Yogi, der meditierte und nahm Entsagung auf sich. Und jetzt habe ich es. Und Indra wurde neidisch auf ihn. Der macht zu viel Fortschritt. Das geht nicht an. Und schickte ihm zwei himmlische Schönheiten. die vor ihm anfingen zu tanzen, und der Wind, der pustete ihren Schleier weg, und sie dachten also, die Idee war, in den Yogi zu Fall zu bringen und ihn dazu zu zwingen, seine regulierenden Prinzipien zu brechen. Aber der Yogi war so felsenfest, dass er einfach sich überhaupt nicht angezogen fühlte. Ganz im Gegenteil, er wurde sehr, sehr zornig, was bei Yogis manchmal vorkommt. Und er verfluchte die beiden und sagte also, dafür, dass ihr das versucht habt, werdet ihr nackt dastehen als Bäume. Und so wurden sie Bäume. Eines Tages nun kam der weise Bharata vorbei, der jeden Tag das zweite Kapitel der Bhagavad Gita las. Das tat er jeden Tag. Und er fühlte sich so müde und legte sich zur Rast nieder, wobei er den einen Kopf auf die Wurzel des einen Baumes legte und die Füße ein bisschen hoch, war lange gereist, auf die Wurzel des anderen Baumes. Und so hatten sie Kontakt mit ihm und mit der Gita. So, dann tolle Geschichte. Dann reiste der also weiter, und nur ein paar Tage oder Wochen, also eine ganz kurze Zeitspanne später, starben die Bäume, vertrockneten und starben. Und die Seelen, also diese beiden, wurden geboren in einer Brahmanenfamilie und wurden sehr nice Kinder, so, an denen jeder seine Freude hatten. Sie waren Zwillinge. Und sie hatten auch den Segen bekommen, sich zu erinnern an ihr vorangegangenes Leben. So, eines Tages gingen diese beiden Zwillinge, bildschöne Mädchen, aber sehr tugendhaft, über die Straßen von Varanasi und sahen Bharata, den Weisen, und erkannten ihn wieder und liefen schluchzend zu ihm. Oh Baba, Baba, sagen die Leute zu den Sadhus, die ein bisschen älter sind. Baba heißt Vater. Oh Baba, ja, was ist denn mit euch? Sagte der schon etwas alt gewordene Bharata. Warum seid ihr denn so abzerrt an mir? Oh Baba, du hast uns gerettet durch eine Rast. Und sie haben ihm erzählt, wie er sich da an diese Bäume, da konnte er sich dann auch dann erinnern, so, das war eine fantastische Rastlage anscheinend, hingelegt hatte, mit dem Kopf auf den einen und der anderen. So, durch was das Padma Purana, diese Geschichte taucht auf in der Gita Mahatmya, wo die Herrlichkeiten der Gita zelebriert werden und gepriesen werden. Den Punkt, den das Padma Purana macht, ist, dass schon ein kleiner Kontakt mit der Bhagavad Gita, dadurch, dass eben der Bhagavad Gita Chantende sich da ausrüstet, schon ein kleiner Kontakt, ist gerade die Antwort zu einer Frage. Also setz dich ruhig gemütlich zu uns, du musst das zu Ende hören, der Diener Chaitanya. So, schon der Punkt ist, durch einen kleinen Kontakt mit der Gita, der hatte das ja nur gechant, dieser Bharata, also der Bharata Muni, war schon solch ein Nutzen da. Was zu schweigen, ganz zu schweigen von jemandem, der im Krishna-Bewusstsein lebt, in einem Tempel und so viel Kontakt hat. Also die Wirkung ist da. Nichtsdestotrotz müssen wir aus den niederen Erscheinungsweisen heraus, sonst werft uns das immer wieder zurück. Wir machen dann Aparadas, Vergehen, wir kriegen materielle Wünsche und verstricken uns aufgrund unserer materiellen Wünsche, und so wird das Leben langsam und schwerfällig, wie Drachenblut, was in uns fließt. Ne? Tja.
Es gibt diesen Vers in der Bhagavad Gita,
ja.
getrennte Fortschritt, also der geht niemals wieder verloren.
Niemals.
Das ist nicht so mit spirituellem Wissen auch.
Es geht nicht verloren. Das Beispiel ist Wilwa Mangala Thakur. Wilwa Mangala Thakur hatte in einem vergangenen Leben von seinem spirituellen Meister mit S. Kann ich jetzt nicht erinnern. Gelernt. War aber anscheinend voll mit materiellen Wünschen und war denn gefallen und war denn doch, wie es in der Gita gesagt wird, wenn ein bisschen Fortschritt macht und dann wieder zu Fall kommt, wird geboren in einer aristokratischen Familie. Er wurde also in einer sehr adligen Familie geboren, wo er als noch immer diesen Drang der materiellen Wünsche spürte und ein hoffnungsloser Sexaholiker war. So, irgendwann einmal besuchte er die Kurtisane Chintamani, um mit ihr in der Horizontalen zu genießen. Und durchquerte dadurch einen Wald mit vielen Gefahren. Er war völlig zerrissen von den Dornen, die ihn zerstochen hatten, als er anklopfte an der Tür und Chintamani ihm aufmachte. Und Chintamani sagte dann plötzlich zu ihm, du Narr, wenn du mit der gleichen Entschlossenheit, die du aufbringst, um dem Körper irgendwelche Sinnenfreude abzugewinnen, dein ewiges spirituelles Leben verfolgen würdest, wärst du schon längst selbstverwirklicht. Und das heißt, Wilwa Mangala Thakur erkannte oder hörte in diesem Augenblick die Worte seines spirituellen Meisters. Das hatte er ihm nämlich schon im letzten Leben gesagt. Das kam zum Vorschein, dieses Wissen. Und so ist es auch, guck mal, wenn mir jemand zum Krishna-Bewusstsein kommt. Manchmal gibt es diese Phase, wo man sagt, das kommt mir alles so bekannt vor. Kennt ihr das auch, dieses Moment? Das kennt, obwohl es äußerlich so anders ist, es ist ein Wissen, was doch zum Vorschein kommt. Bei manchen von uns, die sind vielleicht das erste Mal mit spirituellem Leben in Kontakt, da ist es noch nicht so, aber viele, zu denen wir predigen, die sagen, das kommt mir so bekannt vor. Nicht alle, manche sind auch das ist der erste Kontakt mit der höchsten Persönlichkeit Gottes. So, es geht nicht verloren, es bleibt da, aber es wird zugedeckt. Und dann ist es so gut wie verloren. Ist da. Im Bhagavatam heißt es, wenn man seine ewige Beziehung zu Krishna vergisst, gilt man als eine verlorene Seele. Es gibt so viele deutsche Wörter, immer das Richtige zu treffen. Das ist nicht meine Bestimmung anscheinend. Und verlorene Seele deswegen, weil man sein Leben auf eine falsche Grundlage, nämlich auf die Grundlage des Vergessens stellt. Aber die Seele ist natürlich nie verloren, denn sonst könnte man ja, also ein Körper und eine Seele kann nichts machen. So ist es auch wenn wir das Wissen bedecken, nicht, wenn es bedeckt ist. Nein. Dann ist es.
Telefon kommt.
Wer? So, das ist die verlorene Seele. Nicht? So ist es auch mit dem Wissen, es ist da. Es gibt natürlich einen Unterschied zwischen. Anyways, man kann immer noch tiefer und tiefer gehen. Es gibt einen Unterschied zwischen Jnana und Vijnana. Das ist schon da. Aber auch. Ist alles da, irgendwie. Deswegen lasst uns nicht immer Krishna vergessen. Das ist einfach unser Hauptproblem. Unser Hauptproblem ist, wir vergessen Krishna. Deswegen, wie gesagt, in diesem einen Text heißt es, der größte Verlust ist Krishna, eine Minute zu vergessen. Das wird vom spirituellen Standpunkt gesagt. Und damit basieren wir auf unsere Leben auf eine falsche Grundlage, auf Maya halt. Krishna ist ja in allem da, das kann man ja nicht vergessen, sozusagen. Jochen?
Ist das eigentlich nicht so, dass alle Lebewesen dieses Wissen eigentlich schon haben, weil wir ja eigentlich von Natur ausgestattet sind, dass also immer eine Erinnerung ist?
Im dritten Kanto heißt es Avritam Gyanam Etena. Das Lebewesen, das ursprüngliche Wissen, Jnana, ist bedeckt, Avritam, durch den ewigen Feind des Lebewesens, der Lust, also den materiellen Wünschen hier zu genießen. Wir sind ursprünglich voller Wissen. Das ist eine große Frage heutzutage es gibt heute nichts bedeutende Philosophen, aber was ich mal gehört habe, was da ein Thema ist, ist der Mensch jetzt grundsätzlich gut oder ist er schlecht? Er ist grundsätzlich voller Wissen. Nicht, du? Und damit gut, denn das ist spirituelles Wissen. Als spirituelle Seele halt. Ja, ich muss erstmal die ersten durchgehen. Die erste Meldung zu Damini.
Ich weiß nicht so recht, wie ich die Frage genau formulieren soll, ohne mich dabei bloßzustellen. Du hast von der Stunde Lesen gesprochen.
Ja.
Manche Gottgeweihte und auch ich haben der Tag einen Stundenplan, wo eine Stunde Lesen täglich praktisch der reine Luxus ist. Wie ist jetzt die Chance für jemanden, der so kämpfen muss, um ein bisschen lesen zu können, dass der irgendwo doch was kleben bleibt?
Ja, man kann einfach auch, also ich möchte die gemilderte und die scharf dosierte Antwort darauf geben. Die gemilderte Antwort ist, man kann hören. Wenn man zum Beispiel kocht, kann man ja eine Kassette hören. Das ist das Gute am Walkman, an diesen modernen Erfindungen. Also gerade die Kassette, das ist super. Das kann man hören. Oder sehr viel Zeit, was ich rausgefunden habe, ich bin oft in einer ähnlichen Situation, beim Autofahren kann man Tapes hören. Sehr oft, das ist sehr schön, wenn man nicht fahren muss. Du musst wahrscheinlich oft, du fährst ja sehr gut, ich kann mich noch erinnern. Aber wenn man nicht fahren muss, kann man sehr gut Tapes hören. Das ist irgendwie sehr gut beim Briefe diktieren und Tapes hören. Das ist sehr gut beim Autofahren, aus irgendeinem Grunde. Also das ist so die Bewegung wahrscheinlich, in der man sich schon befindet, dass man so. Das ist also die gemäßigste Antwort, die du hören wolltest. Und ich denke, ehrlich gesagt, darüber folgendes. Der GBC hat, der sich ja einmal jährlich im Mayapur trifft, hat eine Entscheidung, hat einen Beschluss geführt, dass also die Votis in unserer Bewegung ein Recht darauf hätten, eine Stunde zu lesen. Das war da drin in den Entscheidungen, weil wir sehr oft merkten, dass die Zeiteinteilung der Devotees eben so ist, dass sie nicht dazu kommen. Das ist ja nicht, also um Gottes Willen, du brauchst dich ja nicht beschämt zu fühlen. Das ist bei vielen so. Ich will ganz ehrlich sein, ich habe auch nicht, während des Ferienlagers habe ich nur gepreacht und habe beim Essen dann Tapes gehört und habe so versucht, ein bisschen von außen spirituelle Informationen zu kriegen. Aber das ist einem nicht so gut beim Essen, kann man nicht so gut, kann man nur leichte Kost verstehen, also philosophisch, weil die Hauptaufmerksamkeit auf die guten Zubereitung gerichtet ist. Nicht? Und so soll man ja auch essen, man soll sich ja auch auf das Prasadam fixieren und konzentrieren, das ist ja Krishna, das Prasadam. Es ist so, man muss seine Zeit lernen einzuteilen, das können wir meistens nicht. Navin Krishna Prabhu hat da ein interessantes Seminar darüber gegeben, wie man seine Zeit einteilt. Und dann gewinnt man einfach Zeit für diese essentiell wichtigen Dinge. Denk einfach mal darüber nach, da muss natürlich eine Motivation sein. Über dieses eine Bild, ich weiß nicht, ob du da warst. Eine Reise in der Zukunft wird dir zeigen, dass dein physischer Körper endlich ist. Und die Frage, die dann als einzig wichtige Frage existiert ist, hast du dich vorbereitet während deines Lebens oder hast du die Zeit nicht genutzt? Ich finde, das ist sehr motivierend. Und man muss natürlich auch Gefallen finden am Lesen. Manchmal ist es so, weil wir so lange nicht gelesen haben, und dann, ohne reinzukommen, dann lesen wir und dann... Die Kunst, die einem dazu verhelfen kann, den Geschmack am matternden Genuss zu verlieren. Verstehst du? Wir kennen die Kunst, die dazu führt, dass Bilder gemalt werden oder so. Aber die Kunst, die einem dazu verhelfen kann, den Geschmack am matternden Genuss zu verlieren, das ist so ein ungewohntes Konzept. Das geht gar nicht rein, wenn wir so wenn wir nicht ölig sind da oben. Nicht? Das geht gar nicht rein, dass das... Kennt ihr das nicht alle, das erste Mal im Prabhupads Bücher zu lesen? Das war immer damit verbunden, die Bücher aus der Hand zu legen. Also es ist meistens das erste Mal. Als ich das erste Mal etwas las, ich konnte und konnte es nicht verstehen. Es hat mich gewurmt bis zum es geht nicht mehr. Weil damals war man so, war ich so leidenschaftlich noch in der Intelligenz, ich musste alles verstehen. Ich habe alles gemacht. Ich bin ehrlich gesagt sogar mit dem dann auf die Toilette gegangen, weil da war keine Ablenkung möglich, keine Musik, kein nichts. Es ist immer so, wenn ich schwierige Bücher hatte, habe ich die Toilette gelesen, damals im weltlichen Leben. Nicht? Da konnte man sich irgendwie so gut konzentrieren. Also Tamagun heißt das, nicht? Die Erscheinungsweise der Unwissenheit. Nicht? Und konnte es trotzdem nicht verstehen. Absolut nicht. Ich dachte, was ist jetzt? Die haben gerade den guten Hit rausgebracht, Hare Krishna, und ich kann nicht verstehen, was die sagen. Das ist schlimm. Und es war wirklich schlimm für mich. Ich konnte absolut nicht so die Kunst, den Geschmack am anderen Genuss zu verlieren. Ging einfach, diese Sachen sind so außergewöhnlich einfach. So, Sudamani, mal sehen, was du jetzt machst. Ich würde an deiner Stelle diese Sache über Zeiteinteilung sehen. Weißt du zum Beispiel, dass der normale Mensch 30% seiner Zeit verschwendet, weil er nach was sucht, was er an einen Ort gelegt hat, den er nicht, wo er nicht mehr weiß? Ha? Das kann man jetzt auch noch ein bisschen philosophischer machen, ist meistens unser Bewusstsein, richten wir auf einen Ort, der einfach nur Zeitverschwendung ist, wo wir nur Zeit verlieren, missplatziert, nicht? Und bis wir das dann richtig zurückhaben, wieder, haben wir wieder so viel Zeit verloren. Zeit ist so eine Sache, wirklich. Wenn sich das so vorstellt, was man am Tage so viel Zeit vergeudet, zum Beispiel kann man beim Duschen durchaus 5 Minuten länger, also mehr Zeit rauskriegen, wenn man ein bisschen den Wunsch hat, ein bisschen Fortschritt im Krishna-Bewusstsein zu machen. Jeden Tag 5 Minuten macht 6 mal 5 macht 30 Minuten in der Woche. Nur beim Duschen. Also keiner kann sagen, dass wir nicht genügend Zeit kriegen. Wir sind bloß nicht intensiv genug dabei interessiert, diese Lesesache zu machen. Also deswegen habe ich heute ja von der Ruhe des Bewusstseins gesprochen. Durch solche Formulierungen mache es vielleicht gelingen, jemand ein wenig aufzurütteln und sage, also Ruhe krank, das lasse ich mir nicht sagen. Das lasse ich mir nicht bieten. Nicht? Ja, hallo.
Ich habe da mal eine Frage, und zwar, das heißt, ist es schlecht oder nicht sehr förderlich, wenn man nicht ständig im Krishna-Bewusstsein ist?
Ja.
Passiert das eigentlich nur die Wurz, oder passiert das auch spirituellen Meistern, die ja eigentlich...
Dass sie nicht im Krishna, also von dem spirituellen Meister wird angenommen, er ist unter der Führung Krishnas. Also, die sind... Der spirituelle Meister... Ich bin jetzt so ein bisschen in eine gewisse Verlegenheit geraten durch diese Frage. Da es ja in diesem Kreise kein Geheimnis ist, dass ich diese Tätigkeit als Dienst ausführe zu Krishna. Kein Devotee wird von sich sagen, er erinnert sich immer an Krishna. Das kriegst du einfach nicht von einem Devotee. Das ist auch nicht, so fühlt der Devotee sich auch nicht. Der Devotee denkt immer, ich vergesse immer, ich denke immer an Krishna. Ich vergesse immer Krishna. So tut ein echter Devotee denken. Nun, jetzt, wenn ich jetzt, ich werde jetzt mal ganz formell, ich werde mich jetzt mal vergessen und jetzt einfach sagen, der spirituelle Meister denkt an Krishna, ist mit Krishna zusammen. Krishna ist mit ihm zusammen. Und ich vergesse immer Krishna und bin immer von Krishna getrennt. Das ist meine Situation, unglücklicherweise. Aber das ist, jeder Devotee sagt so, selbst Lord Chaitanya Mahaprabhu, wenn ich mich an dich erinnern würde, wie könnte ich denn materielles Leben führen? Also wie könnte ich denn mit meinem Körper auskommen? Das ist die Antwort, die ich weiß. Aber also ich vergesse immer Krishna. Also ich, nicht so einfach, das Leben immer Krishna zu ändern, aber man muss es ja probieren. Ja.
Ich habe eine Frage in Bezug auf Beispiel, wenn ich jetzt vom Heiligen Namen, wenn man ihn laut schändet, dann hat er so viel mehr Wirkung, als wenn man ihn im Geist schändet. Geht das jetzt zum Beispiel, wenn ich, ich mache einen Fehler, also ich habe gerade eine Abfahrtsituation erlebt, bei mir ist ich abgefahren nach Frankreich, wo ich mich also falsch verhalten habe und so, aber...
Im Straßenverkehr, oder?
Ja, wir sind dann so vorbeigefahren und ja. Ich habe dann ein bisschen Panik gekriegt, dass ich, oh nein, die Führung dann zu Ende und...
Oh, ja. Zum Glück gab es Gorachandra und Bhakti Devi.
Eigentlich habe ich mich ja nicht gegen Personen, eigentlich war das gegen mich selbst eingerichtet, aber ich habe mich einfach nicht richtig gut gefühlt und habe gedacht, eigentlich würde ich mich jetzt entschuldigen bei den dort geraten, aber dann fällt mir das halt leicht, irgendwie das in den Gedanken sehr intensiv zu machen oder zu beten und genauso auch diese gegenüber Gott geweihten diese Dankbarkeit
in Gedanken zu haben.
Ja, ist das jetzt in den Gedanken genauso stark, als wenn ich das in Wort machen würde? Weil es ist manchmal sehr schwierig, man ist so inspiriert worden von Gott geweihten oder ist es dann so gefolgt worden?
Ja.
Zurückgeben,
aber ja, kann man, ja. Es gibt eine Sache, wo man es nicht in Gedanken lassen sollte. Wenn wir jetzt ein Vergehen, also nicht zu spät kommen, das kann also jedem passieren. Nicht, aber jetzt, dass du dich wirklich schlecht verhältst gegenüber einem Devotee, dann solltest du nicht einfach denken, sorry, sondern solltest das auch sagen. Nicht? Und in den Tätigkeiten zum Ausdruck bringen. Und es schadet nichts, wir sind in einer persönlichen Gesellschaft, wenn man ein Dankeschön äußert und so weiter, das ist persönlich. Ich glaube, da gibt es keine persönlichen, da gibt es jetzt keine Guidelines. Das heißt, der Charakter eines Menschen, so sagt Kunti, wird daran gemessen, inwieweit er fähig ist, Dankbarkeit zu verspüren. Nicht ein Mensch, der einen nicht so guten Charakter hat, fühlt sich nie dankbar. So. Tja. So kann man sagen, kann man auch nicht, kann man auch fühlen und so. Weil manchmal, es kommt darauf an, wenn jetzt du dich jetzt Bhakti Vaibhava Swami zu Dank verpflichtet, der sehr viel auf der Farm predigt zu den Devotees. Du machst es vielleicht nicht immer so sein, dass man immer jetzt kommt und sagt Dankeschön und jedes Mal. Also muss man sehen, wie man das so macht. Aber
sollte man vielleicht. Der spirituelle Meister.
Wir kommen jetzt gleich ans Ende. Also das, die Devotees, wir sind jetzt schon halb zehn, das ist dann die letzte Frage. Ja.
Der spirituelle Meister kann einem Wissen offenbaren durch das Herz. Und jetzt frage ich mich, da nicht alle Devotees gleich viel oder den gleichen Reinheitsgrad oder den gleichen Punkt schon erreicht haben, ist es, hält der spirituelle Meister manchmal zurück mit Wissen offenbaren oder ist es einfach so, dass der Devotee es nicht annehmen kann? Oder wie ist da der warum gibt es da Unterschiede? Der spirituelle Meister könnte ja jedem eigentlich vollkommenes Wissen geben, dann wäre jeder gut fähig, der Situation zu dienen. wäre ja eigentlich ideal.
Es ist so, der spirituelle Meister wünscht, dass seine Schüler Fortschritte macht. Genauso wie Krishna sich mehr wünscht, dass wir zu ihm zurückzukommen, zu Krishna, als wir es uns eigentlich wünschen. Prabhupada gab einmal das Beispiel von der Eule in Zusammenhang mit manchen seiner Schüler. Die Eule hat gehört, es gibt Sonnenlicht, fragt aber in der Dunkelheit der Nacht, wo ist denn die Sonne? Ich habe sie noch nie gesehen. Nicht? So, die Barmherzigkeit ist da vom Spiritual Meister für jeden seiner Schüler. Aber manche von ihnen können noch nicht voll diese Barmherzigkeit nutzen, indem sie in ihrer Dunkelheit bleiben. Nicht? Aber sehr oft